Deutschlandfunk Kultur Breitband
mit Theresa Sickert
und Tim Wiese. Hallo. Vor 2 Wochen haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Was ist bloß mit Telegram passiert?
Ja, lange Zeit wurde der Dienst ja als vielleicht sogar sympathische Alternative zu WhatsApp wahrgenommen. Außerdem hat der Messenger eine halbwegs sichere Kommunikation für Protestbewegungen geboten, in Ländern wie Weißrussland oder dem Iran beispielsweise.
Eben weil er sich staatlicher Überwachung und Regulierung entzogen hat. Aber jetzt wird genau das zum Problem. Telegram hat sich zu einem, ja sagen wir mal, radikalen Radikalisierungskatalysator entwickelt. Lügen, Hetze und Drohungen, die machen da die Runde. Strafrechtlich relevante Inhalte bis hin zu Verabredungen zu Gewalttaten.
Wie geht man nun damit um? Die Behörden und die Bundesregierung nehmen den Kampf gegen strafbare Inhalte auf. Das Bundeskriminalamt will den Druck auf Telegram erhöhen. Innenministerin Nancy Faeser denkt sogar über eine Abschaltung nach. Und deshalb interessiert uns, wie realistisch ist das und welche Maßnahmen sind sinnvoll?
Darüber haben wir mit Tobias Keber gesprochen. Er ist Professor für Medienrecht und Medienpolitik in der digitalen Gesellschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Und erst einmal wollten wir von ihm wissen, ob das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei Telegram zur Anwendung kommen könnte. Denn dieses Gesetz sieht eigentlich vor, dass Plattformen strafbare Inhalte schnell sperren und löschen müssen.
Ja, also das Gesetz hat einen Anwendungsbereich und der definiert im Grunde, für welche Dienste dieses Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, eigentlich gilt. Und wenn wir das lesen, dann geht dieses Gesetz davon aus, dass es für Dienste gilt, die, ich nenne es jetzt mal einfach, Social Media sind. Und das Gesetz gilt nicht, das ist also explizit ausgeschlossen, für solche Dienste, die der Individualkommunikation dienen. Und der Dienst Telegram tut ihnen jetzt leider nicht den Gefallen, sich an diesen Anwendungsbereich zu halten, denn im Grunde genommen hat er eine Doppelfunktionalität. Auf der einen Seite passiert da etwas, das sie als Chat kennen, als Individualkommunikation, da erscheint er so ein bisschen wie WhatsApp. Und auf der anderen Seite mit den Kanälen hat er so ein bisschen etwas von Social Media. Und vor diesem Hintergrund ist das so ein bisschen problematisch. Und jetzt streiten sich Juristinnen und Juristen bei dem Anwendungsbereich, ob der Dienst wirklich 1:1 unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt.
Und wie bewerten Sie das?
Ich bewerte das so, dass, wenn man das belastend regulieren möchte, man den Wortlaut wahrscheinlich ändern müsste. Das ist technisch jetzt kein großes Ding. Und das Gesetz wäre also einfach zu updaten, um das mal einfach zu sagen. Ob das das Problem löst, das glaube ich allerdings nicht, denn Telegram hält sich nicht an die Bestimmungen und an geänderte Bestimmungen würde sich Telegram wohl in aller Regel auch nicht halten.
Also um dem ganzen Problem um Telegram Herr zu werden, muss man natürlich das Gesetz anwenden und auch entsprechend Strafen verhängen gegenüber Telegram. Und das haben die deutschen Behörden auch schon gemacht. Sie haben 2 Bußgeldschreiben zu dem Firmensitz von Telegram in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt. Aber da gab es bislang keine Reaktion.
Richtig. Der Dienst hält sich nicht dran und weicht insoweit ein bisschen von anderen Diensten ab, die, ja, zähneknirschend zwar zum Teil, aber es auch hingenommen haben, dass selbst wenn sie Dienste aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder, ja, also nehmen wir mal WhatsApp oder ähnliche Dienste, anbieten, sie sich trotzdem an europäisches Recht halten müssen. Ne? Die Datenschutzgrundverordnung und alles Dinge, die man in Amerika vielleicht aus unternehmerischer Sicht jetzt nicht so wahnsinnig schätzt, aber diese Unternehmen, die halten sich mehr oder weniger dran, haben zumindest einen Zustellungsbevollmächtigten, also eine Kontaktadresse in Deutschland, an die man sich wenden kann. Ja, und von dieser Praxis, da ist Telegram tatsächlich eine Ausnahme. Die begründen das allerdings auch. Ne? Die sagen, wir kooperieren generell nicht mit Staaten, denn wir wollen einen Dienst anbieten, der eben auch in Staaten die Opposition unterdrücken. Dieser Dienst soll dort eine Möglichkeit sein, um Meinungs- und Informationsfreiheit auch in diese Staaten zu bringen. Und es ist gerade unser Versprechen, nicht mit Staaten zu kooperieren.
Es werden jetzt ja verschiedene Taktiken versucht. Das ist das eine. Es gibt ja mittlerweile auch von Deutschland zusammen mit den Niederlanden ein Rechtshilfeersuchen an die Vereinigten Arabischen Emirate. Das BKA, die haben jetzt in dieser Woche angekündigt, sie wollen Telegram trotzdem mit Löschbitten fluten. Könnte das so eine Zermürbungstaktik sein, die da möglicherweise dann aufgehen könnte?
Versuchen kann man das und das zeigt zumindest die Dimension des Problems. Ja, das heißt also, man kann dann nachweisen, das ist ein signifikantes Problem auf diesem Dienst. Es gibt sehr, sehr viele Probleme dort. Ob das dann den Diensteanbieter in Dubai mehr beeindruckt als eine Bitte, wenn man es einfach ständig wiederholt, das möchte ich mal bezweifeln.
Also, wenn Telegram, ich nenne es jetzt mal, vielleicht nicht sonderlich kooperativ ist, ist es dann aber nicht genau der richtige Weg, also zu sagen, ja, die Behörden, die müssen noch sehr viel aktiver eben nach strafbaren Inhalten suchen und dann eben auch die Urheber in Deutschland verfolgen, wenn man eben dem Dienst ja eh nicht Herr werden kann. Was meinen Sie?
Absolut. Das Grundproblem ist Hetze auf einer Plattform. Menschen werden beleidigt, man verabredet sich zu Straftaten. Das findet alles statt bei Telegram, zum Teil auch sehr offen. Also Sie können diese Kanäle einfach betreten, ohne größere Zugangshinderungen oder ähnliches. Ja, und das muss also bedeuten, das Allerwichtigste, und da würde ich mich als Staat vielleicht auch erstmal hinkonzentrieren, ist doch, dass man der unmittelbar Verantwortlichen habhaft wird, dass man ermittelt, dass man also genug Polizeikräfte hat, die Telegram durchforsten und diejenigen ermitteln, die unmittelbar hetzen. Die Menschen sind zum Teil ermittelbar. Die machen sich zum Teil nicht mal die Mühe, unter einem Pseudonym angemeldet zu sein. Vielleicht sollte man die erstmal ermitteln. Und erst dann, wenn das alles nicht funktioniert, wenn ich die nicht kriege, dann muss man sich über eine subsidiäre Verantwortlichkeit von Infrastrukturanbietern unterhalten. Und dafür kommen mehrere Akteure in Betracht. Da gibt es dann Telegram, das ist auch Infrastruktur. Wenn ich an die nicht rankomme, gehe ich einen Schritt weiter und überlege, wer ist noch weiter weg, aber auch involviert. Das sind die App Stores. Und dann kann ich noch überlegen, und wer ist noch weiter weg und ist auch in die Infrastruktur mit eingebunden, obwohl er für die konkreten Inhalte natürlich selbst nicht haftet. Das wäre der Access-Anbieter. Und dann wäre ich dann irgendwann dabei, dass ich sage, ich muss bestimmte Dienste komplett bei den Access-Providern oder wo auch immer ich da ansetze, sperren.
Das hat ja auch unsere Innenministerin Nancy Faeser ins Gespräch gebracht, auch als so eine Art Ultima Ratio. Aber wie realistisch ist das eigentlich, dieses Abschalten?
Ob man es technisch zu 100% sicher abstellen kann, das ist eine Frage, die Ihnen letztlich ein Techniker beantworten muss. Wir haben solche Sperren auch in anderen Bereichen, im Bereich des Urheberrechts. Dann müsste man sich aber auch noch die Frage stellen, was bedeutet eine solche Sperre eigentlich rechtlich? Ultima Ratio, da klingt das schon an. Und ja, das weiß die Innenministerin auch sehr gut. Das kann nur dann verhältnismäßig und grundrechtskonform sein, wenn Sie nicht ein übermäßiges Overblocking haben. Das heißt also, wenn Sie nicht mehr kaputt machen als unbedingt erforderlich. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, man sperrt einen Dienst komplett, dann bedeutet das, dass dort legale Kommunikation auch nicht mehr stattfinden kann. Und meine These wäre jetzt mal, dass dieser Dienst Telegram natürlich auch für die Verabredung von Straftaten benutzt wird, aber ganz überwiegend doch für völlig legale Dinge, wie ich verabrede mich zum Kaffee in einer Gruppe. Und das würde man dann auch alles abklemmen. Und das ist eine sehr, sehr problematische Sache mit Blick auf die Grundrechte. Und was Sie sich dann noch klar machen müssen, es wird ja zum Teil versucht, diese Sperren durchzuführen. Russische Föderation, ein Beispiel, da gibt es noch ein paar andere. Aber wenn Sie sich die Staaten angucken, die diesen Dienst gelöscht oder geblockt haben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie mit diesen Staaten in einer Linie stehen möchten als westliche Demokratie.
Und vor allen Dingen sprechen wir jetzt ja gerade erstmal nur auf nationaler Ebene, also was Deutschland so machen kann. Die Frage ist natürlich, wäre es nicht wirkungsvoll, wenn man eben international tätig wird oder eben zumindest auf Ebene der EU? Und da hat das EU-Parlament ja in dieser Woche gerade für die Regulierung digitaler Dienste gestimmt. Das ist der sogenannte Digital Services Act. Könnte das der Regulierung von Telegram möglicherweise auch einen Schub geben?
Das glaube ich schon. Also erstens wird der potenzielle Markt größer, wenn sie sich zusammenschließen und als Europa sagen, ich habe bestimmte Wertevorstellungen und wenn du, lieber Dienst, diese Wertevorstellungen nicht teilst, dann findest du in ganz Europa nicht statt. Also so ein rein tatsächliches Argument erstmal. Und dann müssen sie solche Dinge rechtlich ganz klar in der Europäischen Union regeln. Das ist mit der Datenschutzgrundverordnung passiert und funktioniert vergleichsweise gut. Und der Digital Services Act ist da ein Schritt in die richtige Richtung. und sieht durchaus Maßnahmen vor, die ein bisschen vergleichbar sind mit dem, was wir momentan schon mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben. Da ist Deutschland ja ein bisschen vorgeprescht, ne? Also diesen Zustellungsbevollmächtigten zum Beispiel, also diesen Ansprechpartner in Deutschland. Das wird man dann auch europäisch haben. Also das kommt auch in diesem Digital Services Act vor. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Im Grunde genommen bräuchten sie sogar internationale Regeln. Also sie bräuchten einen Konsens von 192 Staaten der Vereinten Nationen, wie Kommunikation stattfinden muss und kann. Das ist allerdings das Problem, das kriegen sie in diesem großen Kreise, an diesem ganz großen Verhandlungstisch ganz einfach zu keinem Konsens. Das ist oft versucht worden, aber es gibt eben Staaten, die sagen, ich behalte mir vor, Kommunikation auch abzustellen, wenn die Inhalte mit dem, was ich innerstaatlich vertrete, nicht übereinstimmen. Das heißt, innerhalb der EU, glaube ich, kriegt man einen gemeinsamen Ansatz hin. International, das bräuchte es, da sehe ich weniger Konsens in der gesamten Staatengemeinschaft.
Meint Tobias Keber. Mit dem Professor für Medienrecht und Medienpolitik haben wir darüber gesprochen, welche Maßnahmen gegen Telegram sinnvoll sind. Ein weißer Papierfalter auf hellblauem Grund. Von außen sieht die Telegram-App ja wirklich schön friedlich aus. Doch dahinter brodelt ziemlich viel Hass.
Und deshalb steht der Messenger-Dienst ja schon länger in der Kritik als Ort des Extremismus. Vor allem, weil sich hier rund um die Corona-Proteste die Querdenker-Szene teils ungebremst radikalisiert hat. Denn Telegram kooperiert so gut wie gar nicht mit den Sicherheitsbehörden.
Gerade haben wir von dem Medienrechtler Tobias Keber gehört, dass es seiner Meinung nach Sinn macht, erst einmal die Urheber von strafbaren Inhalten ins Visier zu nehmen.
Mittlerweile werden die Behörden da auch aktiv. Doch was machen die konkret? Welche Möglichkeiten haben sie? Leon Ginzel, der gibt uns einen Überblick.
Dröseln wir das Ganze mal auf, um Licht ins dunkle Föderalismus-Dickicht zu bringen. Auf Bundesebene mischen beim Thema Hasskriminalität und Extremismus zwei Stellen mit, der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt. Die Verfassungsschützer beobachten das Geschehen auf Telegram, sind also im Vorfeld tätig. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung formulierte es Behördenchef Thomas Haldenwang so:
Unsere virtuellen Agenten sind auf den Plattformen unterwegs. Wie viele Mitarbeiter es sind, darf ich Ihnen nicht sagen, aber sie sind sehr erfolgreich.
Dabei beobachtet der Verfassungsschutz in der Regel Personen auf Telegram, die er sowieso schon im Visier hat. Wenn diese dann zum Beispiel Morddrohungen posten, informieren die Verfassungsschützer Strafermittlungsbehörden wie das Bundeskriminalamt. Das BKA beobachtet selber punktuell Telegram-Kanäle und leitet strafbare Inhalte dann an die Länder weiter. Um zu bewerten, was justiziabel ist oder noch Graubereich, werden die Mitarbeiter nach BKA-Auskunft genauestens geschult. Die eigentliche Ermittlungsarbeit findet dann auf Länderebene statt, bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Selbst recherchiert wird hier wohl eher selten, Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger von der Polizeihochschule Brandenburg.
Im Prinzip nach all meinem Kenntnisstand geht es eigentlich nur darum, dass die Polizei jetzt schon am Limit ist, damit nur die Anzeigen abzuarbeiten. Es sind gar keine Ressourcen da, selbst nach Straftaten zu suchen, aber das wäre total wichtig. Damit man nämlich dieses Gefühl entwickelt, es geht nicht nur um eine Anzeige von irgendjemandem, sondern ja, die Polizei kann auch mich treffen, kann meinen Account sehen, kann sehen, was ich hier erlebt habe und bringt das zur Anzeige. Das, was halt im physischen Straßenverkehr ganz normal ist, dass eine Polizei Streife fährt, man sie anspricht, die selber Straftaten sieht. Und dieses zufällige Element, das fehlt halt im Netz vollkommen, weil offenbar die Ressourcen nicht da sind.
Dadurch habe sich bei vielen TäterInnen in den letzten Jahren das Gefühl entwickelt, hey, das ist ja hier ein rechtsloser Raum. Passiert ja gar nichts, wenn ich was poste.
Mal ein Beispiel. Du gibst dir, keine Ahnung, in den sozialen Medien einen Nutzernamen. Und du gibst dir diesen Nutzernamen in vergleichbarer Form in vielen anderen Plattformen auch. Und sei es auch in Spielen. Und dann kann man tatsächlich teilweise darüber auch Profile erstellen und hat immer Ansatzpunkte.
Also eine Art Tätersteckbrief mit seiner individuellen Online-Spur. Bei einigen ist aufwendige Recherche gar nicht mal nötig, weil sie unter ihrem Klarnamen posten. Damit kann die Polizei auch ohne Hilfe von Telegram ermitteln, wenn sie denn genügend Beamtinnen und Beamte zur Verfügung hat. Stichwort Ressourcen: Das BKA stockt sein Team im Februar um 200 neue Kolleginnen auf für die neue zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Soziale Netzwerke müssen Todesdrohungen und Hate Speech dann künftig direkt an das BKA melden. 200.000 Meldungen pro Jahr werden erwartet. Die große Hoffnung dahinter? Mehr Anzeigen gleich höhere Abschreckung gleich weniger Hass. Noch bleibt das Gefühl, einer gewissen Ohnmacht der Behörden, weil Telegram schwer zu greifen ist, weil die Personalpower fehlt, um noch häufige Ermittlungserfolge und Signale zu setzen und weil der Hass so lange ungebremst durchs Netz rauschen konnte. Wenn die zentrale Meldestelle beim BKA gut anläuft und viele Anzeigen rausgehen, könnte das eine erste Trendwende sein.
Wir werden das auf jeden Fall hier im Deutschlandfunk Kultur im Auge behalten. Festhalten kann man, es gibt jetzt schon wirksame Möglichkeiten, gegen strafbare Inhalte bei Telegram vorzugehen. Fast 70 Milliarden US-Dollar. So viel möchte Microsoft bezahlen, um den Games-Konzern Activision Blizzard aufzukaufen. Und das ist ungefähr so viel wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg und damit der größte Deal der Geschichte im Tech-Sektor.
Vielleicht ist an dieser Stelle nochmal ein anderer Vergleich ganz interessant. Der Aufkauf des Biotech-Konzerns Monsanto, der hat zum Beispiel die Bayer AG nur, in Anführungsstrichen, etwas über 60 Milliarden Dollar gekostet. Und Mercedes hat für Chrysler im Vergleich den Schnäppchenpreis von gerade mal 36 Milliarden Dollar bezahlt.
Ja, und wenn man sich mit Games vielleicht nicht so auseinandersetzt, dann guckt man vielleicht erstmal etwas ratlos, denn warum genau will Microsoft so viel Geld für Videospiele ausgeben? Wir haben vor der Sendung mit unserem Autor Dennis Kogel gesprochen, der für uns die Games-Branche im Blick hat. Und wir wollten wissen, was möchte Microsoft da eigentlich überhaupt kaufen?
Also, wenn das so eine Art Hollywood-Deal wäre, dann könnte man sagen, Activision Blizzard ist dann so etwas wie so ein Disney, also so ein wirklich so ein gewaltiger Zusammenschluss aus Studios, die einige der beliebtesten Spiele überhaupt machen. Da sind dabei das Online-Rollenspiel World of Warcraft, die Call of Duty-Kriegsshooter, aber auch Candy Crush. Vermutlich hat das ja fast jeder Mensch mit einem Smartphone mal ausprobiert zumindest. Das gehört alles zum Konzern und natürlich auch fast 10.000 Angestellte, die diese Spiele machen.
Also super erfolgreich, kann man schon mal zusammenfassen. Warum möchte Microsoft Activision Blizzard jetzt übernehmen, kaufen? Eben weil die so erfolgreich sind?
Ja, also weil Microsoft eine sehr bestimmte und eine sehr aggressive Strategie verfolgt für die Zukunft der Videospiele, und zwar das Netflix-Modell. Also in Microsofts Zukunft werden Spiele nicht mehr online oder im Laden gekauft, sondern wir buchen bei einem Unternehmen ein Games-Abo, das kostet dann eine Monatsgebühr. Und mit diesem Abo haben wir dann Zugriff auf hunderte oder tausende Spiele. Und diese Spiele, die brauchen dann nicht mal eine Konsole, sondern wir können sie dann so dank Streaming-Technologie auf jedem erdenklichen Gerät spielen, egal ob PC, Konsole, Smartphone. Und Microsoft bietet so etwas bereits an. Der Dienst heißt Game Pass. Und je mehr Spiele exklusiv im Game Pass erscheinen können und nicht auf den Plattformen der Konkurrenz, desto attraktiver wird dann natürlich so ein Abo.
Ich kann mir vorstellen, die Branche hat diese Kaufankündigung relativ durchgeschüttelt.
Ja, das hat mir auch Christopher Kasulke erzählt, der Chef des Studios und Publishers Handy Games.
Ich sag mal, die Branche an sich war überrascht, vor allem eben, weil in den letzten Tagen, Woche, ja vor allem Phil Spencer ja auch einen Kommentar abgegeben hat zu den Arbeitsbedingungen bei eben genau Activision Blizzard. Weil die waren ja jetzt nicht unbedingt wenig in Kritik.
Ja, und das ist tatsächlich noch eine Untertreibung, würde ich sagen. Also Activision Blizzard ist seit Sommer letzten Jahres in den größten Skandal der Spielebranche verwickelt überhaupt. Der Staat Kalifornien hat Klage erhoben gegen den Konzern. Da geht es um die Arbeitsbedingungen, um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, um Diskriminierung. Und mitten in diesen Skandalen steckt auch der Konzernchef von Activision Blizzard, Bobby Kotick heißt er. Das Wall Street Journal berichtete letzten November, Kotick habe seit Jahren von den Problemen im Unternehmen gewusst, hätte dann aber selbst wenig dagegen getan. Er wäre selbst Teil des Problems. Und seitdem fordern zahlreiche MitarbeiterInnen Kotick's Rücktritt. Sie bestreiken das Unternehmen, gehen auf die Straße, planen die Gründung einer Gewerkschaft. Und Microsoft, die schienen das sogar sehr, sehr ernst zu nehmen. Sie haben ja immer schon die Spiele von Activision Blizzard auf den eigenen Plattformen, auf der Xbox zum Beispiel, angeboten. Und der Chef der Games-Sparte, Phil Spencer, der hatte dann öffentlich gesagt, man würde jetzt die Beziehung zwischen den Unternehmen ernsthaft überdenken wollen.
Also man hätte ja auch zu dem Ergebnis kommen können, zu sagen, ja, wir verkaufen die Spiele nicht mehr, wir promoten die nicht mehr, aber anscheinend hat ja Microsoft eine andere Erkenntnis gehabt, und zwar, wir wollen den Konzern schlucken.
Ja, und das ist so als Konsequenz ganz schön unüblich, würde ich sagen. Der Kauf ist aber auch ganz klar mit dem Skandal verwoben, denn der Aktienpreis von Activision Blizzard befand sich nach diesen Veröffentlichungen im Sinkflug, und die Akquise war also trotz des hohen Preises verhältnismäßig günstig für Microsoft.
Und das ist ja nicht der erste, sagen wir mal, spektakuläre Deal in der Games-Branche. Vor kurzem wurde gerade Zynga aufgekauft. Das kennen einige vielleicht von den Farmville-Spielen auf Facebook. 12 Milliarden Dollar hat dafür der Konzern Take-Two bezahlt. Den gehört ja übrigens auch die sehr erfolgreiche Reihe Grand Theft Auto. Ja, ich glaube, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Was ist da eigentlich los in der Spielebranche? Ist da die große Einkaufswelle ausgebrochen?
Ja, das wird so als die große Konsolidierungswelle bezeichnet. Also nur große Unternehmen schlucken gerade kleinere. Und das passiert nicht nur in der Spielebranche zurzeit, aber dort ist es aktuell eben sehr, sehr sichtbar. Wir haben ja schon von Handy-Games-Chef Christopher Kasulke gehört. Der ist auch Teil dieser Welle. Sein Studio wurde 2018 von der Embracer Group gekauft.
Und wird das aufhören? Nein. Also ich bin mir ganz sicher, die Konsolidierung wird dieses Jahr nochmal gewaltig zunehmen.
Aber warum? Also warum glaubt er, dass das noch weiter zunehmen wird? Was steckt dahinter?
Also wir haben ja einen Grund schon gehört, in der Games-Branche steckt ganz viel Geld, sie wächst, gerade die Pandemiejahre waren besonders fett. Aber es geht auch eben um große Ambitionen der Konzerne, etwas ganz, ganz Neues, Großes, Revolutionäres zu entwickeln, hat mir Felix Falk, der Leiter des deutschen Branchenverbands Game, gesagt.
Das ganz große Spiel, wo man wirklich Games als eine Technologie sieht, wo man über Cloud-Services wirklich auch über Technologien redet, die ganz weit vorne sind und wo es auch darum geht, wer ist überhaupt in der Lage, von den Kompetenzen, von den Ressourcen, da ein Angebot zu machen, was dann auch einen weltweiten Erfolg und ein Wachstum ermöglicht. Da muss man dann wirklich die große Geldschatulle auspacken.
Ja, genau, dann eben so 70 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich eben auch ein Faktor, warum Microsoft so ein Activision Blizzard kaufen möchte. Spieleentwickler mit großem Tech-Know-how, davon gibt es einfach nicht so viele. Und die Konkurrenz um diese Firmen, die ist dann dementsprechend hoch.
Jetzt haben wir immer wieder gesagt, Microsoft möchte kaufen. Also der Deal ist noch nicht fix. Warum eigentlich?
Also dieser Deal muss noch abgesegnet werden von der US-Kartellbehörde, der FTC. Genau da wird aber aktuell an den Regeln für sowas geschraubt. Und es ist, das glauben BeobachterInnen, jetzt unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass der Deal genau deswegen dann platzt.
Was ich noch sehr spannend finde, ist, man liest immer mal wieder in Interviews mit den Chefs von Microsoft und auch von Activision Blizzard, dass dieser Deal auch was damit zu tun hat, ein Metaverse zu bauen, also quasi ein Nachfolger des Internets, eine 3D-Welt, durch die wir reisen könnten. Wie schätzt du das ein?
Ich halte das ehrlich gesagt für Unsinn, weil die ExpertInnen, mit denen ich geredet habe, von denen ich gelesen habe, die sagen, das sind vor allem Botschaften an die Investoren an der Börse, weil das Metaverse ist im Moment ein absolutes Hype-Thema. Facebook hat sich deswegen ja sogar in Meta umbenannt und das ja zum großen Ziel des Unternehmens erklärt. Und Microsoft möchte damit zeigen, wir haben jetzt nicht einfach nur so eine Spielefirma gekauft, sondern wir sind Teil der Zukunft, genau wie Meta. Aber ich würde sagen, nichts, woran Activision Blizzard bisher gearbeitet hat, suggeriert da irgendwie eine große Expertise oder Bemühungen, so einen Internet-Nachfolger zu entwickeln. Es sei denn, man sagt jetzt, World of Warcraft ist jetzt das Metaverse. Also ich glaube, das ist Marketing-Quatsch.
Ja, hört sich ganz danach an. Dennis Kogel über Microsofts 70 Milliarden Dollar Plan, den Spielekonzern Activision Blizzard aufzukaufen. Ja, gucken wir mal ins Hier und Jetzt. Und da ist da dieses kleine, gerasterte, schwarz-weiße Quadrat, was uns im Prinzip täglich in unserem Leben begleitet, der QR-Code. Seit es den digitalen Impfnachweis gibt, ist der ja kaum noch aus unserem Leben wegzudenken. Man könnte sagen, ein Durchbruch.
Ja, ich bin auch genau damit heute überhaupt nur ins Funkhaus gekommen. Also mit diesem QR-Code beispielsweise weisen wir unseren Impfstatus nach oder negative Corona-Testergebnisse. Wir scannen ihn, um in einem Restaurant einzuchecken. Ja, und dann landen wir eben auch ganz unkompliziert auf einer gewünschten Website, statt umständlich eine lange Internetadresse in den Browser unseres Telefons zu tippen. Also wirklich eine praktische Erfindung.
Ja, wobei das war ja nicht immer so mit dieser großen Beliebtheit der Quick Response Code, so heißt das ja eigentlich richtig ausgesprochen. Das bedeutet dann so viel wie schnelle Antwort. Lange Zeit war das ja so, dass dieser QR-Code so ein bisschen so ein Nischendasein gefristet hat. Und Matthias Finger, der taucht jetzt ein bisschen für uns ein in die Geschichte des QR-Codes und natürlich auch seines Siegeszuges.
Der QR-Code ist nicht über Nacht in unser Leben gerasselt. Der Streetart-Künstler Banksy hatte ihn schon vor Jahren in seine Kunstwerke integriert. Auf Bahntickets begegnet er uns auch schon lange. Doch 2019 hatten nur 9% aller Deutschen jemals einen QR-Code gescannt. Ein Jahr später waren es schon 72. Corona hat uns eine steile Lernkurve beschert.
Also ich würde es so sehen, dass eigentlich Firmen schon länger Interesse daran hatten, QR-Codes zu nutzen. Aber was vor der Pandemie vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, ist ja die Bereitschaft der Endnutzer, das halt auch zu verwenden oder halt auch das Verständnis dafür. Es wurde immer so ein bisschen belächelt als Technologie.
Erklärt Christoph Jaritz von Bitly. Die Firma bietet im Netz einen Generator für QR-Codes. Vorgänger war der gemeine Strichcode, der auf allen Produkten im Supermarkt prangt. Für eine eindeutige Identifizierung an der Kasse. Doch dessen Speicherkapazität ist klein, sagt Professor Thomas Urban von der Hochschule Schmalkalden.
Beim Strichcode können wir nur auslesen den unten angegebenen Zeichensatz, dem wir dann eine entsprechende Bedeutung zuweisen.
Deswegen entwickelt ein Zulieferer von Toyota 1994 den QR-Code. In 24.000 Pixeln können viel mehr Informationen hinterlegt werden, beispielsweise um Autoteile in Lieferketten eindeutig zuzuordnen. Das Patent ist frei, somit Open Source und darf zweckentfremdet werden. Alle QR-Codes haben den gleichen Aufbau. Die Punkte im Zentrum sind die eigentlichen Infos, an den Ecken auffällige Quadrate.
Das sind sogenannte vier Positionierungsvierecke, damit die Software den QR-Code einlesen kann.
2017 integriert Apple einen Scanner in die Kamerasoftware des iPhones. QR-Codes werden nun automatisch ausgelesen und sind nicht mehr zu stoppen. In der Pandemie stellen sie Schlüssel dar für die Teilhabe am öffentlichen Leben. Der Höhenflug beginnt.
Der QR-Code als digitaler Nachweis.
Eintrittskarten fürs Schwimmbad oder für Konzerte, Pfandbons und Quittungen. In der analogen Welt erlaubt der Code Zugriff auf digital hinterlegte Informationen, die Berechtigungen dokumentieren, wie Impfzertifikate.
Dazu werden 6 Datenangaben eingegeben. Das ist der Impfstatus, der Name des Geimpften, das Geburtsdatum, der Impfstoff, das Impfdatum und die Impfdosis. Die Daten auf dem RKI-Server sind nur temporär für die Erzeugung des QR-Codes vorhanden.
In der Pandemie zeigt der QR-Code, was er kann. Unsere scanfähigen Handys sind einfach verfügbar als Lesegeräte, wunderbar kontaktlos und niederschwellig zu bedienen. Mittlerweile sind wir auf sie angewiesen. Als Übersetzer der Pixelbilder kritisiert die Filmemacherin Hito Steyerl in dem Text ein Meer von Daten, Apophenie und Musterfehlerkennung.
Informationen werden als eine Menge von Signalen übermittelt, die von den Sinnesorganen des Menschen nicht aufgefangen werden können. Wahrnehmung findet heute in weiten Teilen auf der Ebene der Maschinen statt.
Eine weitere wichtige Anwendung?
Der QR-Code als einfache Weiterleitung auf Websites.
In Restaurants verlinken QR-Codes gern zur Bestellung ins Netz. Vor Jahren fand ich das noch gewöhnungsbedürftig bei einem, Achtung, Posing, Besuch in Japan. Gerichte in einem Restaurant mit dem eigenen Mobiltelefon bestellen, so als wäre ich gar nicht vor Ort?
Am Handy. Also ich finde das am Handy nicht gut. Ich finde das mit dem Kellner besser, weil der einem halt dann auch nochmal persönlich berät.
Mit der digitalen Speisekarte hadert meine Freundin heute noch.
Es dauert ja viel länger, bis man sich da so zurechtfindet. Und wenn der Kellner kommt, dann kann man ihn ja fragen, was man will. Und der sagt einem dann, das und das haben wir. Da bin ich sehr oldschool.
Doch bis zu 30% mehr Speisen werden bestellt, wenn Kunden in Ruhe am Handy auswählen und ungehemmt bestellen können, sagen Systemgastronomen. Vorm Handy schämt sich keiner. Außerdem warten viele Kunden nicht gern auf Kellner. Masen Tadli vom Startup Fliptisch bietet solche QR-Code-Lösungen an.
Es ist definitiv so, dass der Gastronom da auch einen höheren Umschlag hat pro Tisch. Wenn der Kunde schon, ich sag mal, schnell bestellen und bezahlen kann. Das ist im Sinne von nicht warten zu müssen, bis die Bestellung aufgenommen wird. Und natürlich dann halt auch wieder schneller den Tisch verlässt, weil er schon bestellt und bezahlt hat.
Laut einer britischen Studie empfinden sogar 80% der Pub-Besucher eine kontaktlose Bestellung am Tisch mittels QR-Code neuerdings als angenehm. Kein Bier wird so von gestressten Mitarbeitern mehr vergessen. Und feuchte Ellenbogen. Beim Kampf am biergetränkten Tresen gibt es auch nicht mehr.
Der Vorteil ist genau das, also dass man quasi jetzt nicht so eng auf eng in der Schlange steht, um da irgendwie seine Bestellung aufzugeben. Dass man halt auch nicht, ich sag mal, rumschreien muss, um die Bestellung aufzugeben. Und dass man am Endeffekt auch einfach wieder, sag ich mal, mehr Qualität hat und jetzt nicht die wertvolle Zeit, die man gemeinsam verbringt, dadurch verliert, dass man halt nur die Bestellung aufgeben muss.
Manchmal bieten neue digitale Lösungen ungeahnte Vorteile, obwohl sie aus der Not geboren sind. Als Technologie feiert der QR-Code einen späten Triumph, vielleicht über die Pandemie hinaus.
Ja, Matthias Finger über die Geschichte des QR-Codes. Und ich kann mich ja noch erinnern, dass man früher gar nicht so einfach mit einer normalen Foto-App einen QR-Code scannen konnte, sondern man brauchte dafür sogar noch eine gesonderte App. Und eigentlich hat man die tatsächlich so gut wie nie gebraucht. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wofür ich sie gebraucht habe. Ich weiß nur, dass ich diese App hatte. Und heute zeigt man ja tatsächlich fast täglich diesen QR-Code irgendwo vor oder scannt ihn selber irgendwo. Tim, was meinst du? Hat Matthias recht, dass wir diesen Code dann doch noch über die Pandemie hinaus immer noch haben werden?
Ich finde es vor allen Dingen immer so schön, wenn man sagen kann, ich kann mich noch erinnern, wie das damals, also damals, da hatten wir ja, wir mussten ja noch eine spezielle App benutzen. Du, also ich glaube, das wird natürlich weiter überdauern. Vor allen Dingen bei manchen Dingen ist es ja auch praktisch. Ein paar Beispiele gab es ja. Ich denke zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Tickets kaufen musst, in irgendeiner Stadt bist, wo du dich nicht auskennst, sondern irgendwie so für die Tram oder sowas. Und dann scannst du kurz einen QR-Code und kannst dann eben dein Ticket kaufen. Oder irgendwo Eintrittskarten, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt immer ein persönliches Gespräch und muss mich da beraten lassen. Das, was dieses Restaurant betrifft, da kann ich total die Freundin von Matthias nachvollziehen, weil das finde ich echt mega unpersönlich. Auch jetzt, wenn du irgendwo hingehst, dann scannst du dich erstmal sowieso ein, checkst dich dann ein und dann scannst du da irgendwie nach der Speisekarte und bist da irgendwie so alleine. Da finde ich dann doch eine freundliche Begrüßung netter. Und es gibt ja auch diese Event-Gastronomie, ne? Da bestellst du wirklich dann über dein Handy, so wie das ja gerade auch vorkam, und dann kommt da irgendwie so ein Roboter vorbeigefahren und bringt dir dann die Wurst oder was du auch immer bestellt hast. Also auch das finde ich doof.
Ich bin auch Fan noch von händischer Karte mit kurzem Gespräch und ich freue mich auch sehr, wenn wir irgendwann wirklich wieder mehr dieser Kontakte ja auch haben können. Und wir checken für heute erst einmal aus und verabschieden uns von Ihnen. Wir sind Theresa Sickert
und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.